Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Ja, das stimmt. Aber an allen anderen Tagen nicht. So ist das Leben. Wir werden sterben, aber wir leben ja nicht immer mit diesem, jeden Tag stehen wir auf, ja, heute könnte ich sterben. Und doch sagt im Tagesanzeiger in einem Interview, das in der letzten Tagesanzeige war, Sean Ziegler, der ja einigen noch bekannt ist, der Tod ist ein Skandal. Weil der Tod alles in Frage stellt. Er glaubt zwar so irgendwie an ein Weiterleben, ganz verstanden habe ich das nicht, wie er das meint. Er sagt zum Beispiel, er hasst die Kirche, liebt die Menschen und glaubt an Gott, an was für einen auch immer. Und dann hat dieser Journalist versucht herauszufinden, hat in einem Buch geschrieben, dass er Angst hat vor dem Tod, aber irgendwie hat er nie da gesagt, was fürchtet er denn eigentlich? Aber was er richtig erkannt hat, ist der Tod, ist ein Skandal. Das ist ein Skandal des Lebens. Jeder Mensch, der geboren wird, wissen wir schon, wenn er zur Welt kommt, der wird sterben. Und egal, was wir erreichen, irgendwann kommt dieser Tag. Und hier in dieses Dilemma, in dieses Drama hinein, kommt dieser Ruf der Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Das gibt dem Leben eine ganz neue Dimension, eine ganz neue Perspektive, denn der größte Feind des Menschen, der Tod, ist besiegt. Es gibt Hoffnung für jeden Menschen. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Es gibt also eine Zukunft. Mit der Auferstehung von Jesus ist eine neue Zeit angebrochen. Und alle, die Jesus nachfolgen, werden eine Auferstehung erleben. Übrigens ist mir heute Morgen noch etwas Interessantes in den Sinn gekommen. Manchmal kommt das etwas später. Wir haben ja jetzt so wie ein bisschen eine Reihe. Wir haben den Palmsonntag gehabt, jetzt haben wir Karfreitag gehabt und wir haben heute Ostern, die Auferstehung. Am Palmsonntag, was ist kurz vor dem Palmsonntag passiert? Das ganz fast unglaublich ist. Man hat Jesus als König empfangen, ja, und vorher, worüber sich die Pharisäer total geärgert haben. Jesus hat Lazarus erweckt von den Toten. Also das heißt, das ist plötzlich aufgegangen heute Morgen, Jesus hat die Menschen wie vorbereitet auf seine Auferstehung. Kurz bevor er hingerichtet wurde, hat er noch Lazarus erweckt. Er hat schon mal den Menschen gezeigt, ein Wiederkommen aus dem Tod gibt es. Es war wie eine Hilfestellung, kommt man mir das vor. So ein bisschen ein unausgegorener Gedanke, der mir heute Morgen gekommen ist, aber den ich euch doch sagen wollte. Mit der Auferstehung bricht nun eine neue Zeit auf. Und alle, die Jesus nachfolgen, werden eine Auferstehung erleben. Und doch geschieht diese Auferstehung nicht gleich nach dem Sterben. So wie die Christen sprechen ja oft so, wie wenn sie gleich nach dem Sterben auferstehen würden. Die Bibel lehrt uns eigentlich etwas anderes. Die Gläubigen werden alle zur selben Zeit auferstehen. Paulus erklärt das so. Das geschieht nach der von Gott vorgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden an Ostern. Als nächstes werden, wenn Jesus wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Also wenn Jesus wiederkommt, und auf diesen Tag warten wir ja. Bevor Jesus auferstand, litt er am Kreuz für unsere Schuld und kurz vor seinem Sterben betete er den Psalm 22. Hörbar für die Menschen, die beim Kreuz standen, sagte er den ersten Satz dieses Psalmes. Matthäus berichtet, da Jesus rief, Eli, Eli, Sabachthani, Das bedeutet, also übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können davon ausgehen, dass Jesus diesen Psalm bis zum Ende betete. Und damit bekommen wir tiefen Einblick in die Gedanken, als Jesus am Kreuz starb. Und ich muss es nochmal sagen, ich finde das schlicht und ergreifend sensationell, dass uns Gott diesen Einblick gibt ins Herzen von Jesus, also kurz bevor er starb. Am Karfreitag betrachteten wir den ersten großen Abschnitt, das sind eigentlich drei Abschnitte, die zwei ersten betrachteten wir am Karfreitag, wo Jesus seine Schmerzen und seine Einsamkeit beklagte. Diese Predigt liegt hinten noch auf, kann man nachlesen oder auf unserer Webseite nachhören. Und Jesus musste dieses Leid über sich ergehen lassen, wenn er unsere Strafe auf sich nehmen wollte. Anders ging es nicht. Ich habe am Freitag gesagt, wir können uns nicht vorstellen, wie schlimm das gewesen sein musste. Das war nicht eine normale Kreuzigung, wie die Römer das zu Tausenden durchführten, sondern es war eine ganz besondere Kreuzigung. Jesus wurde in ganz besonderer Weise angegriffen, aber das erkläre ich ja in der Predigt vom Karfreitag, die ihr nachhören oder nachlesen könnt. Das Gebet zeigt uns auch, dass Jesus in seinem Leiden nie an der Güte, Gnade und Barmherzigkeit seines Vaters zweifelte und schon gar nicht an der Existenz Gottes. Was ja gerne mit diesem Ausruf vom Kreuz will man, gibt es Leute, die wollen sagen, ja, Jesus hat ja auch nicht so, war ja auch nicht so sicher, wenn er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das könnt ihr alles vergessen. Jesus hat nie nur im Ansatz an der Existenz seines Vaters gezweifelt. Und plötzlich verändert sich die Perspektive des Gebets und die Wendung beginnt mit einer befreienden Gewissheit. Ja, du hast mich erhört. Jetzt kommt die Wende. Jetzt war der tiefste Punkt erreicht und die Gewissheit schafft sich Raum, dass Gott das Schicksal zum Guten wenden wird. Er wird seinen Sohn, der für unsere Sünden bezahlte, aus seinem Leid lösen und erhöhen. Und nun wird eine neue Zeit anbrechen. Wie bereits der Prophet Jesaja voraussagte, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Also er wird Nachkommen haben und in die Länge leben. Im Gebet wendet sich nun der Blick von Jesus auf die Folgen, die sein Opfer für die Menschen haben wird. Er schaut sozusagen noch am Kreuz hängend und leidend auf die Auswirkungen seiner bevorstehenden Auferstehung. Und lesen wir zuerst diesen Abschnitt, der nach der Klage in Dankbarkeit und Lob mündet. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre, begegnet ihm mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht von ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor den Augen derer, die dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Die Armen sollen wieder essen und satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf. Es lebe ewig. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten, denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstat. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Jesus richtet seinen Blick gedanklich in die Zukunft. Zunächst, was er als nächstes nach seiner Auferstehung tun wird. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich Loblieder singen. Vermutlich dachte Jesus daran, wie er seinen Jünger besuchen wird und ihnen alles erklären und ihnen zeigen wird, wie groß und mächtig der Schöpfer ist. Er wird es ihnen selbst darstellen, indem er in Erscheinung tritt, als Auferstandenen. Sie werden die Größe und Macht Gottes fast mit Händen greifen können. Und Jesus erschien ja nicht nur seinen 11 Jüngern, sondern allen seinen Nachfolgern, die damals in der Gegend waren. Paulus berichtet, Jesus zeigte sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Er erklärt ihnen allen, was Gott Großes getan hatte und wie sein weiterer Plan aussehen wird. Sie sollen für das, was sie sehen und hören, Gott die Ehre geben. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre, begegnet ihm mit Demut und Verehrung all ihr Nachkommen Israels. Denn durch die Tatsache, dass Gott auf Jesus hörte und sich von ihm nicht abwandte, hat bewiesen, dass er gewillt ist, sich über den Menschen zu erbarmen. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Oder anders könnte man sagen, Gott hat das Opfer seines Sohnes angenommen. Er hat sich über ihn erbarmt. Er hat auf seinen Hilferuf gehört und somit ist der Weg zur Versöhnung mit Gott möglich geworden, weil er das Opfer, das Jesus gebracht hat, anerkannt hat. Wer das verstanden hat, kann nicht anders, als Gott für seine Gnade und Barmherzigkeit loben. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor den Augen derer, die dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Jesus wird alle seine Versprechen einhalten. Er wird für alle sorgen, die sich ihm anschließen. Er wird ihr Fürsprecher sein. Er wird sie begleiten und er wird dafür sorgen, dass sie das Ziel erreichen. Ja, er wird alle seine Versprechen, auch die er den Jüngern vorher gemacht hat, er wird alle erfüllen. Wie Corinna gesagt hat, ist zuverlässiger als unsere Technik. Er wird alles erfüllen. Und dann sagt er etwas, das an eine Besonderheit des Opfers, eines Opfers aufgreift, wie Israel damals opferte im Tempel. So wurde zum Beispiel beim Friedensopfer, das Schelamim genannt wird, nur das Fett verbrannt und das übrige Fleisch durfte nachher gegessen werden. Auf diesem Hintergrund ist nun zu verstehen, was Jesus hier betete. Die Armen sollen wieder essen und satt werden. Seine Anspielung, so verstehe ich das, auf das Opfer, das man isst. Es geht hier nicht darum, dass die Hungernden genug zu essen bekommen. Die Armen sind Menschen, die unter der Ferne Gottes litten. Und nun wird ihre Sehnsucht nach Frieden durch das Opfer von Jesus gestillt. Es sind die Armen, von denen Jesus in der Bergpredigt spricht, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Diese Armen können nun von diesem Opferfleisch essen und werden so mit dem Leben beschenkt. Und das meint Jesus bestimmt auch, als er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Oder im gleichen Kapitel im Johannesevangelium, wo er sagt, wer nicht von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, der wird nicht gerettet werden. Das ist die Anspielung auf das Opfer. Wir haben Anteil an dem Opfer. Das heißt, wir werden teilhaftig am Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Indem wir an ihm glauben, ist das so, wie wir, wenn wir selber das Opfer dargebracht hätten. Das ist die Anspielung, die hier im Hintergrund steht. Jesus ist das Opferlamm. Und wer von diesem Opferlamm isst, dessen Hunger und Durst wird gestillt. Das Essen ist also ein Bild für die Hingabe und den Glauben an Jesus. Der Samariterin sagte Jesus ja auch, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und wer diese Erfahrung machte und mit Jesus diese Begegnung hatte, der kann sich wirklich glücklich schätzen. Diese Menschen kann man nur beglückwünschen. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. Ewiges Leben ist die Folge. Und hast du dieses ewige Leben? Gehörst du zu diesen glücklichen Menschen, die teilhaftig wurden an dem Opfer, das Jesus für uns gebracht hat? Und Jesus schaut weiter in die Zukunft. Er sah, wie sich die Menschen weltweit Gott zuwenden werden. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. In allen Völkern wird es Menschen geben, die den Gott Israels verehren werden. Sie erkennen, dass Jesus der wahre König ist. Denn dem Herrn gehört das Königreich. Er herrscht über alle Völker. Und Jesus sah noch weiter, bis in die Ewigkeit. Dann, wenn alle Menschen Gott als Schöpfer anerkennen werden, ihn allein werden anbeten, alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Sie werden anerkennen müssen, dass Jesus der wahre Gott ist. Wie das Paulus gegenüber den Philippern sagte, es werden sich einmal alle vor Jesus auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Einmal wird klar sein für alle, ob sie Jesus abgelehnt haben oder nicht. Sie werden einmal begreifen müssen, dass er der wahre König ist. Es würde mich nicht erstaunen, wenn Paulus, also das sagte, an dieses Gebet von Jesus dachte. So wird es einmal sein. Doch bis dahin wird diese gute Botschaft von Jesus, der für unsere Schuld am Kreuz starb, weitererzählt. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Für die Menschen, die noch geboren werden, hat Jesus bereits gebetet. Er bat seinen Vater, ich bete nicht nur für meine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Zu diesen Menschen gehören auch wir. Wir sind die Menschen, die durch die Überlieferung des Evangeliums, das in der Bibel niedergeschrieben ist, zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Es gibt keine andere Quelle, die uns zum Glauben führen könnte, als die Bibel. Alle Informationen, die wir haben, haben wir aus der Bibel. Es gibt keinen Glauben, der nicht aufgrund der Überlieferung dessen, was uns überliefert ist, von den Aposteln zum Glauben kommen könnte. Und so betete Jesus damals schon für uns. Er bat auch darum, dass wir als Christen in tiefer Gemeinschaft miteinander und mit ihm leben. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus bat für eine tiefe Gemeinschaft unter seinen Nachfolgern und für eine tiefe Gemeinschaft zwischen den Christen und Gott. Das soll eine der Grundlagen dafür sein, dass Menschen auf Jesus aufmerksam werden. Und Jesus wusste am Kreuz hängend, dass diese Botschaft des Evangeliums weltweite Verbreitung finden wird. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungsdaten. Wie recht hatte Jesus? Weltweit sind Christen damit beschäftigt, die Botschaft des Kreuzes zu verbreiten. Es ist wie ein innerer Drang der Christen dazu bewegt, von dem Frieden, den sie durch Jesus haben, weiterzuerzählen. Es ist nicht so, dass Christen missionieren, um Macht zu gewinnen, um Menschen von sich abhängig zu machen. Ich sage nicht, dass das nie so gewesen ist in der Geschichte. Aber echte Mission, wie sie Jesus verstanden haben möchte, will nur das eine, dass Menschen gerettet werden und sie mit Jesus weiterleben. Nur das. Dass sie Frieden bekommen und in alle Ewigkeit leben werden und die neue Erde, neuen Himmel betreten werden. Nur das, um das geht es. Alles andere, was die Kirchengeschichte hervorgebracht hat, alles, was einen anderen Charakter hat von der Verkündigung des Evangeliums, ist alles missverstandene christliche Glaube. So wie Jesus die Mission versteht, da geht es einzig um die Rettung des Menschen und um die Gemeinschaft schlussendlich mit dem Schöpfer. Mission ist der Auftrag, der Jesus selbst am Herzen lag und immer noch liegt. Nach seiner Auferstehung, bevor er zu seinem Vater in den Himmel zurückging, beauftragte er seine Jünger, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Nicht abhängig von euch, dass ihr eure Macht ausüben könnt. Macht sie zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Denn wir haben einen lebendigen Gott. Dieser Auftrag gilt auch uns. Denn die Botschaft vom Kreuz muss von Generation zu Generation weitergetragen werden. Die Botschaft von dem, was Gott für uns getan hat. Und so beendet Jesus sein Gebet mit einer Art Siegesruf. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Alles ist in ihm vollbracht. Er ist die Lösung unserer tiefsten Fragen. Er ist die Antwort auf unseren Unfrieden. Er ist der, der Friede und Geborgenheit bringt. Der Herr hat alles vollbracht. Alles ist in ihm vollbracht. Jesus starb im Wissen darum, dass mit seinem Sterben am Kreuz alles vollendet ist. Johannes berichtet das in seinem Evangelium so: Nachdem Jesus ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Damit neigte er den Kopf und starb. Jesus wusste, dass nun der Weg für jeden Menschen zum Vater geöffnet ist. Von diesem Moment an kann die Schuld von jedem Menschen vergeben werden, weil jetzt Jesus für die Schuld bezahlt hat. Und wer seine Schuld bekennt und zu Jesus kommt, der wird von Gott garantiert beschenkt. Das haben wir Jesus zu verdanken. Paulus schreibt, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Die Antwort ist klar, sonst würde es Paulus nicht so formulieren. Natürlich! Natürlich wird uns alles andere geschenkt! Ja, Gott hat uns mit dem Opfer seines Sohnes reich beschenkt. Nach der Klage blickte Jesus über seinen Tod hinaus. Er sah seine Auferstehung und die daraus resultierenden Folgen, die bis heute weltweit sichtbar sind. Wir selber sind hier dafür der Beweis für das, was Jesus vorausgesehen hatte, sonst würden wir hier nicht Gottesdienst feiern. Keiner von uns wäre hier. Freuen wir uns über das, was Gott uns in Jesus geschenkt hat. Stimmen wir in das Lob ein, des Petrus ein, wenn er schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesus Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Ich bete mit uns. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das für uns getan hast. Du bist für uns am Kreuz gestorben, hast es in Kauf genommen, diese Schmerzen, diese gefühlsmäßig endlosen Qualen zu ertragen, aus Liebe zu uns. Weil es dir wichtig war, dass wir gerettet werden, ewiges Leben bekommen, Frieden mit deinem Vater. Und das ist nur über die Versöhnung möglich. Und wir freuen uns auf den Tag, wenn das, was wir glauben, wir mit eigenen Augen sehen werden. Du bist auferstanden. Du lebst. Du hast den Tod besiegt und hast dadurch neues Leben geschaffen, und dafür danken wir dir. Amen.